Kerstin Bonchef ist Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht und Fachanwältin für Steuerrecht. Heute sprechen wir mit ihr über die Möglichkeiten für geschädigte Anleger im Insolvenzverfahren der BC Connect GmbH. Frau Bonchef, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, Hallo. Dass Sie wieder einmal hier bei uns sind. Und wir haben heute auch ein recht interessantes Thema. Und zwar geht es im weiteren Sinne um die BC Connect. Aber wir wollen erstmal so ein bisschen verallgemeinern und vorgreifen. Viele Unternehmen im sogenannten grauen Kapitalmarkt finanzieren sich über sogenannte Nachrangdarlehen. Wie funktioniert denn dieses Finanzprodukt genau? Vielleicht können Sie das einmal für unsere ZuschauerInnen erklären. Und vor allem, welche Risiken sind mit diesem Finanzprodukt verbunden?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir finden jetzt sehr, sehr häufig das Produkt der Nachrangdarlehen. Es gibt viele Gesellschaften, die dieses Kapitalanlageprodukt an den Anleger oder an die Anlegerin bringen. Bei dem Nachrangdarlehen ist es so, dass der Anleger tatsächlich Darlehensgeber ist. Also genau die umgekehrte Konstellation als bei einem Darlehensvertrag, den der Anleger bei einer Bank aufnimmt. Der Anleger gibt der Gesellschaft Geld. Und die Gesellschaft ist Darlehensnehmer. Also wir haben genau eine umgekehrte Konstellation. Hinzu kommt allerdings, dass der Anleger zwar das Geld gibt, aber nicht einmal annähernd die Stellung eines Gesellschafters hat. Also er kann nicht kontrollieren, wo fließt das Geld hin? Fließt es tatsächlich in den Verwendungszweck, den die Gesellschaft vorgibt? Wie verwendet die Gesellschaft das Geld? Und letztendlich, wo ist das Geld geblieben? Er hat nicht einmal ein Einsichtsrecht in die Bücher der Gesellschaft, um nachvollziehen zu können, wo ist das Geld geblieben, wenn dann beispielsweise diese Gesellschaft der Kisten, sage ich jetzt mal, in die Insolvenz geraten. Und wir haben sehr, sehr viele Fälle von Anlegern aus verschiedenen Gesellschaften, wo diese Problemsituation jetzt aufpoppt. Und natürlich für die Anleger schmerzlich ist, immer dann, wenn die Gesellschaft beispielsweise insolvent ist. Das nächste Problem, was mit diesen Nachrangdarlehensprodukten verbunden ist, ist das Problem, dass die Nachrangabrede dazu führt, dass der Anleger nachrangig gestellt ist. Das heißt, er bekommt wirklich erst dann Geld, wenn die Gesellschaft das Geld hat, wenn es vorhanden ist, wenn die Gesellschaft Gewinn gemacht hat. Man kann auch sagen, der Anleger steht an allerletzter Stelle, hat weder die Stellung eines Gesellschafters, noch ist er dann im Insolvenzfall mit seinem Rang im ersten Rang und steht anderen Gläubigern gleich. Das ist so ein bisschen die Problematik.
Ja, genau da steigen wir etwas tiefer ein, eben mit diesem einen konkreten Unternehmen, der BC Connect. Denn hier wurde am 15. März 2022 das Insolvenzverfahren eröffnet, also vor ein paar Monaten. Und was bedeutet das jetzt genau für die Anleger dieser Gesellschaft? Also was kommt auf die Anleger jetzt drauf zu nach dieser Insolvenzeröffnung?
Wie in allen Insolvenzverfahren auch müssen wir zunächst damit rechnen, dass die Anleger nicht eine vollständige Befriedigung ihrer Forderung im Insolvenzverfahren erfahren. Zunächst haben die Anleger hier auch die Möglichkeit, ihre Forderung anzumelden. Die Frist ist zwar schon abgelaufen, aber man muss wissen, im Insolvenzverfahren kann man immer noch im Nachhinein auch nachträglich die Forderungen anmelden. Viele Anleger werden jetzt denken, oh Gott, jetzt muss ich weiteres Geld in die Hand nehmen, um beispielsweise einen Anwalt zu beauftragen, die Forderung anzumelden. Hierzu möchte ich zwei Informationen geben. Die Anleger brauchen keinen Anwalt, um ihre Forderung anzumelden. Sie können es selbst machen. Und zum Zweiten ist es ein Verfahren, das Insolvenzverfahren, wo sich der Anleger auf den Weg begeben muss. Das heißt, es bekommt nur der was, der die Forderung anmeldet, der sich auf den Weg begibt. Der, der nichts tut, bekommt nichts. Das ist jetzt erstmal der erste Fakt, den wir berücksichtigen müssen. Der zweite Fakt ist der, wie ich schon gesagt habe, dass im Insolvenzverfahren eine Befriedigung nicht erzielbar ist. Und auch hier sollten sich die Anleger frühzeitig darum kümmern, ob es weitere Haftungsgegner gibt. Bei der BC Connect kann man davon ausgehen, dass in den Nachrangdarlehensverträgen die Nachrangabrede unwirksam war. Was heißt das für die Anleger? Die Nachrangabrede ist unwirksam, bedeutet, es gibt keinen Nachrangdarlehensvertrag, sondern die Gesellschaft hat einen normalen Darlehensvertrag geschlossen und damit Einlagen entgegengenommen. Dafür braucht sie aber eine sogenannte KWG-Erlaubnis. Diese KWG-Erlaubnis hatte die Gesellschaft nicht. Es folgt daraus der Schluss, dass die Gesellschaft ein unerlaubtes Einlagengeschäft betrieben hat. Warum ist das interessant? Geschäftsführer der BC Connect haften dann persönlich gegenüber den Anlegern, wenn sie eine unwirksame Nachrangabrede verwenden. Ja, da gibt es Spezialtatbestände, die sich aus dem BGB in Verbindung mit dem Kreditwesengesetz ergeben und dies ermöglichen, dass wir für die Anleger einen Schadensersatzanspruch in Höhe des Kaufpreises persönlich gegen die Geschäftsführer geltend machen. Jetzt kann man natürlich auch im Vorhinein pessimistisch sein und sagen, okay, haben die dann überhaupt was? Das wissen wir nicht. Auch hier gilt wieder, wer sich nicht auf den Weg begibt, wie immer im Leben, der wird nichts erzielen. Also man muss sich hier in den Weg begeben und vielleicht kann man hier differenzieren zwischen den Anlegern, die rechtsschutzversichert sind, wo möglicherweise die Rechtsschutzdeckung erteilt. Die sollten auf jeden Fall diesen Prozess anstoßen, der Prüfung dieser Ansprüche. Und die, die nicht rechtsschutzversichert sind, sollten sich aber trotzdem anwaltlich vielleicht beraten lassen, was macht Sinn und wo geht die Reise hin.
Jetzt wird es aber noch ein klein wenig komplizierter, denn viele Anleger haben ja bereits Auszahlungen aus diesem, ich sag mal, vermuteten Schneeballsystem erhalten, das von der BC Connect GmbH betrieben wurde. So, im Grunde, wenn wir das jetzt mal so ganz abstrakt uns anschauen, handelt es sich ja dabei um eine Einzahlung anderer Anleger, die wiederum an andere Anleger ausgezahlt wurden. Hat denn jetzt einfach ein Teil Glück gehabt und kommt sozusagen mit einem blauen Auge davon? Oder besteht die Gefahr, dass diese Anleger, die das Geld erhalten haben, das dann auch wieder zurückzahlen müssen? Weil eigentlich ist es ja in der Masse drin, in der Insolvenzmasse, oder?
Eine sehr gute Frage von Ihnen. Also zunächst müssen wir sagen, wir haben ein Insolvenzverfahren und der Insolvenzverwalter unterliegt den Regelungen der Insolvenzordnung. Also er muss bestimmte Pflichten, die sich aus der Insolvenzordnung ergeben, erfüllen. Dazu gehört es auch zu prüfen, gibt es anfechtbare Ansprüche? Und Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Schäffler. Ich denke, es ist ein sehr erfahrener Anwalt oder Insolvenzverwalter, was Kapitalanlageprodukte betrifft. Aber aus den mir bekannten Fällen weiß ich, Genotech und auch Prosavus, dass Herr Schäffler sicherlich auch prüfen wird, ob Auszahlungen, die die Anleger erhalten haben, anfechtbar sind. Das ist sein Recht, aber es ist auch in einer gewissen Weise seine Pflicht. Und hier ist es dann so, dass 4 Jahre zurück ab dem Zeitpunkt der Antragstellung auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens diese Zahlungen anfechtbar sind. Das ergibt sich aus der Insolvenzordnung. Und natürlich ist es für einen Insolvenzverwalter wunderbar, weil er kann mit dieser Anfechtung seine Insolvenzmasse mehren. Der Insolvenzverwalter wird ja auch prozentual nach der Insolvenzmasse bezahlt. Auch das müssen wir sehen, aber wollen nicht unterstellen, dass das in erster Linie wegen der eigenen Vergütungsansprüche erfolgt, sondern wohl schon, um die Regelungen auch der Insolvenzordnung einzuhalten. Also es wird sicherlich so kommen, ohne dass ich hier eine in die Kugel schaue, dass Herr Kollege Schäffler, Zahlungen, die Anleger erhalten haben und die möglicherweise 4 Jahre zurückgehen, anficht. Und dann sollten die Anleger sich auf jeden Fall verteidigen. Auch hier lohnt es sich dann auf jeden Fall einen Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht aufzusuchen und prüfen zu lassen, inwieweit man sich möglicherweise gegen die Anfechtungstatbestände wehren kann. Es gibt hier auch immer wieder Wege, jeder Fall ist ein Einzelfall. Wir haben in solchen Prozessen dann zu prüfen, gab es Schenkungen, ja, oder ist der Anleger entreichert? Also wie kann er sich möglicherweise zumindest mit einem Teil der erhaltenen Zahlungen aus der Schlinge der Anfechtung entziehen?
Frau Bonchef, können Sie einmal kurz ausführen, wie geht denn jetzt Ihr Kollege Schäffler vor? Und vor allem auch für die Anleger, gibt es irgendwelche Fristen, die eingehalten werden müssen oder welchen Ablauf sollten diese jetzt befolgen?
Also wie in dem konkreten Fall vorgegangen wird, kann ich natürlich nicht absehen, aber ich kann vielleicht kurz einmal schildern, wie Anfechtungsprozesse im Kapitalmarktrecht dieser Art ablaufen. Denn wir hatten ja schon eine Vielzahl von Fällen auf den Tisch, sei es bei Genotech, sei es bei Prosavus, mal als exemplarische Fälle genannt. In der Regel ist es so, dass die Kanzlei des Insolvenzverwalters zunächst die Anleger anschreibt und mitteilt, Achtung, wir können Zahlungen anfechten innerhalb von 4 Jahren zurückliegend ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Verfahrens. Dann findet sich in dem Anschreiben eine Tabelle und dort sind dann die erhaltenen Zahlungen oder auch Rückzahlungen, bei der BC Connect beispielsweise Rückzahlungen, weil es waren ja nur 90 Tage Darlehensverträge, also mit einer Laufzeit von 90 Tagen. Und dann wird sich sicherlich in einer Tabelle Zeitpunkt der erhaltenen Rückzahlung und der Betrag finden, zum Schluss eine Summe. Und dann wird der Anleger aufgefordert, innerhalb einer Frist diese Zahlungen zu leisten, und zwar auf das Konto des Insolvenzverwalters. Hier lohnt es sich dann zunächst unbedingt einen Anwalt auch aufzusuchen, damit möglicherweise im Vorhinein vielleicht Vergleichsgespräche geführt werden. Auch die bieten sich an, um Prozesskosten tief zu halten. Will das der Anleger nicht oder empfiehlt der Anwalt in dem Einzelfall, dass nicht gezahlt wird auf das außergerichtliche Schreiben, wird es in der Regel immer so kommen, dass Herr Rechtsanwalt Schäffler, also Insolvenzverwalter, über seine Kanzlei oder eine beauftragte Kanzlei eine Zahlungsklage erhebt. Die Zahlungsklage wird dem Anleger zugestellt und dann muss der Anleger natürlich aufpassen, wenn er diesen gelben Brief in seinem Briefkasten vorfindet, gibt es Fristen. Da gibt es Fristen für die Verteidigungsanzeige, in der Regel 2 Wochen, und spätestens dann sollte er den Anwalt seines Vertrauens aufsuchen, um prüfen zu können, kann er sich verteidigen, macht das Sinn in seinem konkreten Fall und wie ist der weitere Weg?
Also wenn dieser Brief kommt, diese Zahlungsaufforderung, es gibt sehr wohl Chancen, diese Zahlungen zu mindern. Man muss es nicht unbedingt hinnehmen, sondern man kann versuchen, das anzufechten und sozusagen mit einem kleineren Betrag vielleicht aus dieser Sache rauszukommen.
Das würde ich unbedingt empfehlen. Auch hier ist es wieder so, jeder Fall ist ein Einzelfall. Jeder Anleger hat das Geld auch unterschiedlich verwendet, anders verwendet. Und es gibt durchaus Wege, die Forderung zumindest zu reduzieren.
Prima. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview, für alle Einblicke bei dem Insolvenzverfahren der BC Connect und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Dankeschön.